Ja, am Ende, wie gesagt, so ein heiliger Moment, das Angebot zu beten, euch in die Gegenwart Gottes zu bringen, euch zu helfen, auch einen Schritt auf Gott zuzumachen, den Schritt hin zu Gott zu wagen oder auch erneut zu wagen, das ist für mich ein absolutes Muss. Also, wenn man jemand den Mund wässrig macht und anschließend verweigert man ihm das Essen oder die Bonbons, das finde ich das irgendwie fies. Also von daher sollte einfach die Gelegenheit sein, euch gegeben werden. Das dürft ihr gerne jetzt schon wissen. Ja, ich möchte euch ein Mutmacher sein, weil es kaum ein anderes Thema gibt, das uns so verängstigt und letztlich auch unsicher macht. Und deswegen glaube ich, Gott will unser Mutmacher sein und ich bin hier ja nur sein Diener, sein Bote. Und bitte gebt mir während der Predigt jetzt mal Zeit bis zum Ende. Also wenn ihr jetzt gleich von vornherein und da einhakt, ihr seid alle so unterschiedlich mit dem Thema Leid, Sterben, Krankheit, Tod. Gibt es Himmel, gibt es eine Hölle, gibt es eine Ewigkeit, wie auch immer. Da seid ihr alle so unterschiedlich auf dem Weg, das kann ich natürlich nicht alles bedenken, da müsste ich vorher mit euch, mit jedem eine halbe Stunde ein Gespräch führen. Also wartet bitte ab bis zum Ende, bevor ihr da euch darüber urteilt. Hört zu, weil es einfach so wichtig ist. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und trotzdem wissen die allermeisten Menschen nicht, ob es wirklich weitergeht nach diesem Leben. Und sie wissen schon gar nicht, wie es weitergeht. Und das muss ja logischerweise Ängste auslösen. Es bleibt ja gar nicht aus. Wenn es eine Wand gibt und ich weiß nicht, was kommt hinter der Wand, dann muss mich das unsicher machen. Und ich muss das kompensieren. Die meisten kompensieren das indem sie das einfach tabuisieren. Herbert Grönemeyer hat nach dem Krebstod seiner Frau ein Lied geschrieben, Sturzfahrt ins Leben oder so ähnlich. Und da schreibt er, dass sie eine Sturzfahrt ins Leben begann, seine Frau starb. Und wir haben, so schreibt er, die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Das finde ich schlecht. Die Wahrheit zu verleugnen, nicht mit meiner Frau, die stirbt, zu sprechen, ihr nicht helfen zu können, ihr nicht beistehen zu können, ihr nicht nahe sein zu können, einfach zu schweigen, bis sie gestorben ist. Finde ich nicht okay. Und Gott möchte etwas anderes, einen anderen Umgang mit diesem Thema. Früher ging man anders, grundsätzlich anders um. Da war das ganze Thema Tod, Sterben ja auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur total verankert. Ich komme aus Ostpreußen, habe aber auch jetzt vor Worms 13 Jahre in Wülfrath nahe Köln gelebt. Die Kölner mit ihrem Karneval, die können unglaublich tralala singen und tanzen und lachen, aber wenn es ums Sterben geht oder um den Tod geht, dann sind die so klein mit Hut. Angst haben die, richtig Angst. Und ich komme aus Ostpreußen, das heißt, ich bin hier geboren in Gütersloh, aber meine Eltern, die ganze Sippe, kommt aus Ostpreußen. Da hatte man einen völlig anderen Umgang mit dem Tod. Das ist mir in die Kinderwiege hineingelegt worden. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Nehmt es mir nicht übel. Meine Mutter war in einem beginnenden Sterbeprozess. Und ich habe sie besucht, oder wir als Familie. Und mein Vater war dabei und dann sagte sie, Hilmar, wir müssen uns unbedingt eine Kassette anhören. Das gab's so, damals gab es so kleine viereckige Kästen, da war so ein Band. Müsst ihr mal im Internet forschen, so Geschichte der Medien. Also die hatten eine Kassette von Friedrich von Weizsäcker, das ist der Bruder von dem Ex-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und der sprach dort ostpreußische Anekdoten. Ich kam, um meine Mutter zu trösten, um ihr nahe zu sein. Und dann haben wir da gesessen im Wohnzimmer und dann erzählt der Friedrich von Weizsäcker, das Omerchen liegt im Sterben. Opperchen sitzt auf dem Hocker daneben und tätschelt die Hand und Omerchen sagt, ach Opperchen, wer wird dich verköstigen, wenn ich nicht mehr bin? Wer wird dich die Socken stopfen? Wer wird für dich das Frühstücksei kochen? Und Opa tätschelt wieder die Hand und sagt, Omerchen, nun sterb du erstmal ganz ruhig und dann sehen wir weiter. Und meine Eltern haben schallend darüber gelacht, obwohl meine Mutter selber nahe dem Tode war. Schallend darüber gelacht. Nun hatten sie allerdings einen Vorteil, einen großen Vorteil. Sie wussten nämlich, wo sie hingingen. Daran habe ich mein ganzes Leben nie zweifeln brauchen. Und das haben sie mir in den letzten Minuten als Sohn gesagt und den anderen Kindern. Wir freuen uns, dass wir jetzt zu Jesus gehen. Die haben sich darauf gefreut. Glücklich. Das hörte nicht auf an der Grenze des Todes. Das hat sich mir eingebrannt. Mein Vater hat alle Kinder zu sich gerufen, erstmal gemeinsam, dann haben wir einzeln mit ihm gesprochen. Er hat jedes Kind gesegnet und es gebetet, hat nochmal jedem Kind etwas ganz Besonderes gesagt. Haben wir alle 6 Kinder uns nicht gegenseitig erzählt, was der Papa uns noch gesagt hat. Und dann ist er gestorben. Und wir haben geweint, aber wir waren nicht traurig im Sinne von fassungslos, hoffnungslos, sondern wir waren dankbar, weil wir wussten, unsere Eltern, die sind jetzt bei Gott, bei Jesus Christus im Himmel. Ich finde das wichtig, damit ihr wisst auch, wie ich denke. Heute finden wir einen bestimmten Trend, zum Beispiel eine rasante Zunahme bei den anonymen Bestattungen. Man will keinem irgendwie noch zur Last fallen und man möchte auch gerne, man weiß auch gar nicht, wird überhaupt noch mal jemand auf den Friedhof kommen oder das Grab pflegen. Da ändert sich unsere Kultur. Und was sich auch ändert, es gibt nicht nur Friedhöfe, wo man hingeht und wo man ein Grab besuchen kann. Es gibt auch virtuelle Friedhöfe im Internet und nicht zu wenig. Auch das boomt. Man kann virtuelle Friedhöfe besuchen und das will ich mal ganz kurz mit euch machen. Da bin ich mal auf einen gegangen und das Eingangsbild lautete Willkommen in der Ewigkeit. Und da ist eine Uhr und die Uhr hat keine Zeiger. Interessant, also irgendeiner der Macher musste ja eine Ahnung haben, dass das sich schon deckt mit der Botschaft der Bibel, dass die Ewigkeit eben keine Zeit mehr kennt. Ewigkeit heißt immer da sein, für immer, ohne eine zeitliche Begrenzung. Jetzt der Begrüßungstext, passt mal auf. Leben Sie ewig in der virtuellen Realität des Internet. Seit es die Menschheit gibt, ist es für viele oft sehr wichtig, nach dem Tode nicht in Vergessenheit zu geraten. Erfahrungen, Weisheiten oder letzte Grüße wollen weitergegeben werden. Besonders tragisch ist die Vorstellung, plötzlich durch einen Unfall oder eine Gewalttat aus dem Leben gerissen zu werden, ohne wichtige Dinge ausgesprochen zu haben. Das Internet bietet die Möglichkeit, mit Bildern der eigenen Stimme, kurzen Filmen oder dem geschriebenen Wort ihr Gedächtnis oder Vermächtnis wachzuhalten. Alles kann noch einmal gesagt oder richtiggestellt werden. Das Lebenswerk kann noch einmal Revue passieren. Alles ist möglich. Und stellen Sie sich vor, Ihre Enkel, Ihre Kinder, Ihre Enkel und Urenkel können in 10, in 100, in 1000 Jahren in der Unendlichkeit des Internets für alle Zeiten das abrufen, solange es das Internet eben gibt. Hier wird uns ein ewiges Leben angeboten, ganz ohne Gott. Das Internet hat die Rolle übernommen. Es gibt eine Ewigkeit, kann man immer wieder im Netz finden. Und dann bin ich mal über diesen Friedhof gegangen und ich war erschüttert von wegen Vermächtnis, von wegen Dinge klarstellen, was da in der Realität geschieht. Ich will euch ein paar Bilder zeigen. Am Eingang des Friedhofs ist dieser Grabstein, ein großer Grabstein mit einem Zitat von Heinrich Heine, dem großen deutschen Dichter. Und er schreibt, wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein, werd ich wohl in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand oder ruhe ich an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Was für einen Aussagewert hat dieses Gedicht über die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Null. Null. Schaut mal genau hin. Null. Man kann sich nur mit Floskeln und mit lyrischen Umschreibungen retten, wenn man nicht weiß, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Was man nicht kennt, kann man auch nicht beschreiben. Da finden wir folgenden Grabstein von einer Frau Dr. Blum. Und dieser Frau Dr. Blum wird zugerufen, der Tod macht Engel aus allen, er gibt uns Flügel. Ist das schon alles, was wir uns zusammenreimen können? Woher weiß sie, dass sie Flügel bekommt? Und dass sie ein Engel wird und dass sie überhaupt in der Ewigkeit landen wird und dass Gott sie annimmt. Alles dem, es ist scheußlich wenig. sich irgendwie zu vertrösten. Und wenn ihr, ich denke mal, das ist hier in Ostwestfalen auch nicht anders, die Todesanzeigen lest, dann waren früher Aussagen drüber, ich lebe, weil ich dem Herrn glaube oder auf dem Grab meines Großvaters steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute nur noch zu 90% irgendwelche lyrischen, merkwürdigen Umschreibungen, die aber keinen Wert haben, die mich nichts konkret werden lassen. Das finde ich so unglaublich schade. Dann ein anderer Grabstein sieht so aus, da ist wohl derjenige, der diesen Grabstein da hineingestellt hat, recht sprachlos. Nur ein Name und so zaghaft ein kleines Kreuz irgendwo, so, aber nichts Genaues. Das ist alles, was von Josef übrig blieb. Und hier ist ein Mädchen gestorben und da schreiben die Angehörigen auch ein bekanntes Gedicht. Es weht der Wind, ein Blatt vom Baum. Von vielen Blättern eines, das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben, drum wird dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen. Ihr Lieben, es macht mich unglaublich traurig, wenn das alles ist, was von mir übrig bleibt, ein Blatt, das vom Baum gefallen ist. Und dann kommst du da mit der Hake und im Herbst dann fährst du mal die Blätter ein und das war's dann. Das macht mich unglaublich traurig. Dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Das werden wir morgen hören. Dafür hat Gott uns nicht einen so großen Wert gegeben. Er will durch uns die Welt verändern, liebenswerter machen, lebenswerter machen. Und nicht nur ein Blatt fällt vom Baum und dann wird es weggekehrt. Das ist zu wenig. Das will ich nicht. Also für mich unter keinen Umständen. Das reicht mir nicht. Ein Segler ist gestorben, ein vor dem Herrn, Wilhelm Rematz, ein begeisterter Segler und seine Segelfreunde wünschen ihm hier auf dem virtuellen Friedhof nun Mast und Schotbruch, wo immer du nun segelst. Oder ist man doch geneigt zu fragen, ja, wo segelt er denn? Mast und Schotbruch, wo immer du nun segelst. Ein profundes Nichtwissen. Ich mache mich darüber nicht lustig, keine Sorge. Mir tun diese Menschen wirklich leid, weil sie keine Ahnung haben, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie wissen nicht, wo er ist. Sie wissen nicht, wo er segelt. Keiner scheint es zu wissen. Mit diesem Nichtwissen möchte ich nicht sterben. Schauen wir noch ein, zwei Sachen an. Hier verabschiedet sich die Tochter Angela von ihrem Vater mit den Worten, die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben. Damit hat sie recht. Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod. Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit. Da schreibt eine Angela irgendetwas, ich weiß nicht, die Zeit, ihn zu suchen, ist das Leben, das stimmt sogar. Suchet mich, solange ich zu finden bin, steht in der Bibel. Solange ich nah bin, fordert uns Gott in der Bibel auf, in Jesaja 55. Suchet Gott, solange er zu finden ist. Da hat sie recht. Aber wer hat ihr gesagt, dass man erst nach dem Tod Gott finden kann? Die Bibel sagt, hier und heute können wir Gott begegnen. Hier können wir eine Beziehung mit ihm knüpfen, mit unserem Vater im Himmel. Hier fängt das ewige Leben an. Und zwar so durchdringend und durch Gottes Wort und durch Gottes Geist in uns lebendig werden, dass ich diese Gewissheit tief in mein Herz geschrieben bekomme. Das ist doch weitaus mehr als das, was hier geschrieben ist. Wer hat sie für dumm verkauft? Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod. Mal abwarten, bis es nicht mehr geht und dann kann ich ihn immer noch finden. Nein. Das sagt die Bibel nicht, dazu gleich mehr. Der letzte Grabstein ist ein Klassenfoto, auf dem ein kleiner Toni gelb herausgestellt wird. Trauer ist in das Leben der Eltern, der Freunde, der Verwandten eingezogen. Es gibt wohl kaum etwas Schwierigeres und Schlimmeres, dass ein Kind stirbt. Und wie wichtig, wie hilfreich, wie tröstend wäre es, wenn die Eltern an Gott glauben würden. Wenn sie wissen würden, unser Sohn ist von Gott angenommen, er ist jetzt bei ihm, in einer Welt, in der es ihm besser geht, von der er nicht freiwillig nie wieder zurückkommen will, weil er in eine Vollendung gekommen ist, auch wenn er jung ist und nicht an sein Ende, dass er dort in Geborgenheit leben darf, in den Armen eines Papas im Himmel. Was ist das für ein Trost? Es gibt keinen Trost ohne Gott. Was die Ewigkeit betrifft, was das Sterben betrifft, gibt keinen Trost. Wenn ich einen Menschen begleiten will, dann kann ich ihm die Hand halten, das gibt ein wenig Hilfe, jemand, der im Sterben liegt. Aber wenn ich meinen Mund aufmache, dann brauche ich dazu Gott, dass ich für ihn bete, dass ich ihn segne, dass ich ihn aussegne und vieles andere mehr. Ich bin von einem Bestatter angerufen worden und der fragte mich, ob ich bereit wäre, ein Kind zu beerdigen, 6 Tage alt. Und ich habe erstmal geschluckt. Das ist keine Aufgabe, um die man sich reißt, auch nicht als Pastor. Und dann bin ich hin zu dieser Familie, das war so 7:30 abends. Da hatten sie sich über Jahre ein Kind gewünscht. Und 6 Tage nach der Geburt ist es vermutlich an einem ärztlichen Kunstfehler gestorben. Und sie war gläubig, glaubte an Jesus. Er war Kommunist, hohes Tier bei der KPD, später dann DKP. In Wülfrath hatten die bis zu 17%. Und er war ein absoluter erklärter Atheist. Und ich komme dahin und habe ihn kondoliert. Und da sagt mir dieser Atheist, eigentlich kann ich kein Atheist mehr sein. Dieses Baby ist ein Wunder. Das habe ich gemerkt. Und wir haben angefangen, über Gott zu sprechen. Ich habe mit ihnen getrauert. Aber wir haben über Gott gesprochen. Und nachts um 12 habe ich mit diesem Atheisten am Sofa gekniet. Ganz bewusst ist er niedergekniet und hat sein Leben Jesus anvertraut. Hat sich taufen lassen, ist Gemeindemitglied geworden. Dieser Atheist, wo alle sagen würden, um Himmels Willen, jetzt wird er den Rest von Hoffnung, dass es einen Gott gibt, auch noch über Bord werfen und er wird ihm fluchen. Aber ganz das Gegenteil ist passiert. Das Baby hat ihm gezeigt, es gibt einen Gott, einen Schöpfergott. Und er hat ihn dann in sein Leben aufgenommen. Bei Gott ist eben nichts unmöglich. Willkommen in der Ewigkeit, so lautet hier der Slogan auf diesem virtuellen Friedhof. Die Frage ist nur, wo ist denn die Ewigkeit? Wenn der Totengräber kommt, dann muss das doch schon feststehen, hat die Ewigkeit schon begonnen? Und was passiert dort eigentlich in dieser anderen Welt, die wir nicht sehen können? Und die Bibel, ihr Lieben, finde ich deshalb so großartig, weil sie uns nicht einlullt mit Lyrik, mit irgendwelchen schönen verbalen Umschreibungen des Unfassbaren und überlässt die Auflösung uns, sondern die Bibel ist an dieser Stelle sehr deutlich. So deutlich, dass es uns auch unter Umständen nicht passt. Aber sie ist da sehr deutlich. Sie sagt uns zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Das sind bemerkenswerte Aussagen. Jeder Mensch muss einmal sterben. Das geht 7,3 Milliarden Menschen so und das seit Jahrtausenden. Und trotzdem tun wir immer noch so, als ob es uns nicht betrifft. Jeder Mensch muss einmal sterben. Keine Reinkarnation. Nicht, ich komme irgendwann nochmal wieder als anderer Mensch und habe noch eine zweite und eine dritte und eine vierte Chance, wird uns seit Jahrzehnten eingeredet. Aber die Bibel sagt, das stimmt nicht. Du hast nur ein Leben. Mit Geburt bis zu deinem Ende, ob es 6 Tage dauert oder 80 oder 100 Jahre. Und dieses eine Leben hat Gott dir gegeben, damit du am Ende eine Vollendung erlebst. Nicht das Ende, eine Vollendung bei ihm. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Unser aller Kaiser, na, der wird ja zurzeit etwas demontiert, Franz Beckenbauer, hat mal vor vielen Jahren in einer Fernsehshow gesagt, er glaubt auch eher an die Reinkarnation und er würde gerne beim nächsten Mal als Tier auf die Welt kommen. Aber weil er so einen stressigen Job hat in diesem Leben, möchte er gerne vielleicht irgendwie als Regenwurm oder so auf die Welt kommen. Habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Ich bin nämlich Hobbyangler. Vielleicht kann ich dann mal mit Franz Beckenbauer angeln gehen. Da wird so schnell gesagt, wir haben alle schon mal gelebt und ich war mal Prinz von Ägypten. Interessant, alle, die diese Erfahrung sagen, ich war in meinem vorigen Leben irgendwie Prinz und König und wunderbar. Ja, und dann hat man versagt und dann hat man ein schlechteres Leben und dann, wenn man gut lebt, dann kriegt man vielleicht ein einfacheres Leben. Und für jeden Hinduisten ist das der Fluch. Sondergleichen. Ich muss immer wieder auf diese Welt kommen. Ich muss immer weiterleben. Ich muss mich immer weiter bewähren. Und wenn es mir nicht gelingt, dann kriege ich noch wieder ein härteres Leben. Es ist ein Fluch. Und sie sehnen sich danach, erlöst zu werden aus dieser Spirale des immer wieder geboren werden. Und in Deutschland wird uns das verkauft als Hoffnungsschimmer, dass es doch noch irgendwie Plan B gibt. Wenn ich jetzt schon nichts Genaues weiß, gibt es vielleicht irgendwie Plan B. Luther hat hier übrigens übersetzt, das ist eine modernere Übersetzung, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Wer hat denn eigentlich die Marke gesetzt? Es ist dem Menschen gesetzt. Also irgendeiner hat Bong gesagt, das ist der Tag, an dem sage ich, komm zurück, ihr Menschenkinder. Wer hat das jetzt? Kann nur Gott sein. Und wie wird dieser Gott beschrieben? Jahwe, der ich bin, der ich war und der ich sein werde, der immer mit euch gehende, der immer da seiende Gott, der hat diese Marke gesetzt. Nicht irgendein anonymes Schicksal. Der Gott, der euch gewollt hat, der euch geschaffen hat, der hat diese Marke gesetzt. Er ist der Herr aller Herrscharen, ist der Schöpfer Himmels und der Erden und ist will euer geliebter Vater im Himmel sein, euer Papa. Der hat diese Marke gesetzt. Nicht irgendwie ein anonymes Schicksal, mit dem wir unausweichlich konfrontiert werden. Ich finde das so tröstlich, dass ich glauben darf, am Ende werde ich nicht tot sein, sondern am Ende beginnt das Leben bei meinem Papa im Himmel. Für alle Zeiten. Das ist die Aussage der Bibel. Und dann werden wir, so sagt dieser Text, alle einmal vor Gott treten. Also wer nicht ganz abgebrüht ist, der wird bei diesem Gedanken, kann einem mulmig werden. Ich trete vor Gott und soll Rechenschaft abgeben für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Auch dazu morgen etwas mehr, weil werde ich euch erzählen, in welcher Weise ich in meinem Leben wirklich versagt habe und wie Gott mich zurechtgebogen hat. Aber wir werden vor einem Gott stehen und alles ist vor ihm offenbar. Alles. Und dann wird dieser Gott entscheiden, ob wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen oder nicht. Und dieser Gedanke kann einem Angst machen. Weil wenn ich ehrlich bin und in mein Leben schaue, dann könnte ich euch ganz, ganz viele Dinge, und manchmal läuft das ja wie so ein Film ab, auch wenn man einen Unfall gehabt hat oder so, und dann läuft das wie ein Lebensfilm ab. Und dann stelle ich fest, da sind ja ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben, die sind nicht okay. Dazu sagt Gott, niemals. Schwamm drüber, Blues. Das weiß ich ja schon. Dazu muss ich ja noch nicht mal Gott sein. Es stimmt, dass im Himmel keine Zeit mehr gibt. Aber das ist nur ein Trost, wenn das, was kommt, positiv ist. Wenn es etwas Gutes für mich ist. Sonst ist das kein Trost. Sonst kann es mir sehr wohl Angst machen. Das ist wichtig. In der Bibel steht, Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Liebe Freunde, 95%, und das ist schon niedrig gegriffen, aller Deutschen sind nicht klug, was die Vorbereitung ihres Lebens bedenkt. Warum? Erstmal, wir haben überhaupt nichts im Griff. Ich habe nicht meine Pumpe im Griff. Ich weiß nicht, ob ich diese Predigt noch zu Ende halten kann. Ich glaube das, weil ich ziemlich eingebildet bin. Glaube ich, dass ich das schaffe? Ich habe auch keine Herzschmerzen gerade. Aber wir haben, wenn wir ehrlich sind, nichts im Griff. Du gehst abends ins Bett und machst die Äuglein zu und du denkst, du wachst morgens wie selbstverständlich auf. Aber das ist ja nur Glaube. Ist doch so. Wir haben nichts im Griff. Das Ende setzt ein anderer, nicht wir. Und Jesus sagt, wir sollen bedenken, wir sollen klug werden. Das heißt, die Tatsache, dass ich ein endlicher Mensch bin, soll mich klug machen. Ich soll mich vorbereiten. Ich soll eigentlich heute so leben, nein, nicht eigentlich. Ich soll so leben, dass ich in diesem Moment vor meinen Schöpfer treten kann. In diesem Moment. Ich habe nichts mehr zu bereinigen mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Arbeitgeber. Ich habe keine Betrügereien, die aufgedeckt werden, wenn ich plötzlich sterben werde, dass ich das Finanzamt betrogen habe und. Habe ich alles nicht. Weil ich kann ja in diesem Moment vor Gott treten. Es muss ja nicht am Alter liegen, ein Unfall. Und so wird es geschehen. Und Jesus hat, und jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt, über 50 Mal von dem Zustand gesprochen, Jesus hat über 50 Mal von dem Zustand gesprochen, dass man die Ewigkeit ohne ihn verbringt. Über 50 Mal. Deswegen sollten wir das auch sehr ernst nehmen. Jesus ist der Sohn Gottes. Und er kommt aus der Herrlichkeit Gottes. Er weiß, wie der Himmel aussieht. Er weiß, wie es beim Papa im Himmel ist. Und er weiß auch, dass es einen anderen Ort gibt, an dem Gott nicht mehr Zugriff hat. Die Bibel sagt dazu Hölle. Und es ist ganz interessant, die modernen Bibelübersetzungen, die wollen ja gerne mal alles so ein bisschen, so ausdrücken, dass keiner mehr irgendwie Anschluss dran nimmt. Aber leider gibt es Verse, die muss selbst die modernste Übersetzung folgendermaßen beschreiben. Markus 9, Vers 45. Verführt dich dein Fuß dazu, böse Wege zu gehen, dann hack ihn ab. Es ist besser für dich, mit kranken Füßen zum ewigen Leben zu kommen, als mit gesunden Füßen geradewegs in die Hölle zu marschieren. Kannst du drehen und wenden, kannst du darüber sinnieren und ein Buch schreiben. Alle müssen übersetzen, dass Jesus gesagt hat, Hölle. Gehenna, der Ort, wo der Gottesferne, wo Finsternis und Zähneknirschen hast. Ach, also da brauche ich schon mal gar keine Angst vor haben, dass ich da hinkomme. Ich bin doch viel besser, ich habe noch keinen umgebracht und da müsste mal andere böse Migranten, die Frauen angrapschen oder wen. Da gibt es genügend für diesen Bereich, aber doch nicht ich. Aber Jesus sagt, nein, nein, so einfach ist es nicht. Wenn ich mein Herz auf böse Dinge ausrichte und mein Leben mit Dingen verbringe, die mit Gott nichts zu tun haben, dann kann das Ende auch nicht Gott sein. Dann kann das Ende nicht Vollendung sein. Jesus sagt dazu im Johannes 8, Vers 24, in aller Konsequenz, und die fragen, warum mussten die sterben? Die waren doch so heilig. Und warum mussten die sterben? Waren die Sünder? Und dann sagt Jesus denen in einer gnadenlosen Deutlichkeit, tut schon richtig weh, sagt Jesus, ihr werdet alle in euren Sünden umkommen, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin oder dass ich Gott bin, dann gibt es keine Rettung für euch. Das steht in der Bibel, im Neuen Testament. Nicht nur Gott hat dich lieb. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dass ich Gott bin, dann werdet ihr alle in euren Sünden umkommen. Ich will sagen, warum er das so dramatisch ausgedrückt hat. Bitte erschlagt mich nicht. Ich muss mal hier eine Blume. Ist die echt? Da weiß ich doch nicht. Ich bin ein Mann. Da kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle sagen. Die fühlt sich eher wie Plastik an. Diese Blume findet ihr Ende. Dieser Teil der Blume, der ist in der Lage, sich zum Licht zu wenden, auf Gott auszurichten und von dort die Energie anzuzapfen. Und ohne diese Tankstelle kann diese Pflanze nicht wachsen. Sind wir uns einig? Geht nicht. Und die Bibel sagt, unser Problem ist, dass wir alle von Natur aus zunächst von Gott getrennt sind. Und deswegen haben wir keinen heißen Draht zu Gott. Der kommt nicht von automatisch. Deswegen bleiben unsere Gebete an der Zimmerdecke hängen. Deswegen höre ich Gott nicht antworten. Deswegen kann ich irgendwie um Hilfe schreien, aber ich kann ihm nicht vertrauen. Der Kontakt ist nicht da. Das ist ein grundlegendes Problem im Leben von uns Menschen. Die kriegen wir nicht in die Wiege gelegt. Auch nicht durch Kindertaufe und evangelisch oder freie evangelisch. Spielt auch gar keine Rolle. Das ist für jeden Menschen. Jeder Mensch muss diese Erfahrung machen und darf auch nach der Bibel diese Erfahrung machen, dass man wieder angedockt wird an Gott durch den Glauben an Jesus. Und dann hat man wieder dieses Teil, das sich an Gott ausrichtet, das von ihm das Licht empfängt, die Kraft empfängt, die Korrektur empfängt, die Leitung empfängt. Und so kann eine wunderbare Pflanze daraus werden, aus dieser allerdings nicht mehr. Gehe ich mal davon aus, sorge ich jetzt mal. Worauf, darf ich dich mal ganz persönlich fragen, worauf steuerst du geradezu? Also ich will versuch dir mal eine Antwort zu geben. Was möchtest du, dass am Ende deines Lebens herauskommt? Egal, wie alt du wirst, spielt gar keine Rolle. Was möchtest du? Versuch das mal für dich zu formulieren. Schwierig, ne? Wir leben unser Leben über Monate, über Jahre und Jahrzehnte, aber die allermeisten Menschen wissen gar nicht, wohin sie leben. Ich darf das wissen. Wisst ihr, ich darf wissen, dass mein Leben auf Gott ausgerichtet ist. Ich möchte bei Gott sein. Ich möchte mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und Gott sei Dank sagt uns Jesus nicht nur, dass es eine Hölle gibt, dass man in einer Ewigkeit leben kann, die nichts mehr zu tun hat mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Frieden, sondern Gott sei Dank sagt uns Jesus auch nicht nur Pech gehabt, sondern er lädt uns ein und er zeigt uns einen Ausweg. Er zeigt uns, dass wir unwissend auf diese Welt kommen, das ist okay, das hat Gott so eingerichtet, aber er möchte nicht, dass wir genauso unwissend diese Welt wieder verlassen. Auf gut Deutsch, er zeigt uns, wo es lang geht. Da lesen wir diesen berühmten Vers aus dem Johannesevangelium 11, Vers 25. Da sagt Jesus, ich bin, das steht im Grundtext übrigens auch Jahwe, also ich bin, dieser Name Gottes, ich bin, die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das hört sich zunächst wie ein Widerspruch an. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich mein Leben in einem heiligen Moment Jesus anvertraue, beginnt das ewige Leben schon. Der Tod ist weggewischt. Ich werde niemals sterben. Meine menschliche Hülle wird irgendwann hier den Geist aufgeben und dann werden sie meinen Leib begraben. Aber ich bin schon ganz woanders. Ich bin schon beim Herrn. Wenn ich sterbende Menschen aussegne, dann spreche ich über ihnen den Psalm aus: Der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Am besten ist es, wenn man das noch zu Lebzeiten über einem sterbenden Menschen aussagt. Der Herr segne deinen Ausgang aus dieser Welt und deinen Eingang bis in alle Ewigkeit. Das ist der Sinn dieses Segens. Das heißt also, in dem Moment, wo ein Mensch, der Gott vertraut, die Augen zumacht, ist er schon in einer anderen Welt. Es ist nur ein winziger Moment. Es ist wie ein Augenblick. Einmal die Augen zu und auf. Es ist kein Prozess. Wir werden nicht irgendwo warten und schlafen und sonst. Und wir kommen auch nicht mehr in ein Gericht. Weil Jesus alles, was uns von Gott trennt, alles, was wir an Schuld und Sünde auf uns geladen haben, auf sich genommen hat. Deswegen kommen Christen nicht mehr in ein Gericht und ich finde, da kommt Freude auf. Ich war 12 Jahre alt. Lutz, jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Und mein Onkel und meine Tante haben mich mitgeschleppt in ein Missionszelt. Da wurde gepredigt, das war auch ganz nett. Und als an einem Abend wusste ich genau, oh Mist, jetzt meint er mich. Ich habe nicht gesagt, oh Mist, aber gedacht. Ich wusste genau, egal wer da noch in diesem Raum war, ich war gemeint, Hilmar Schulze. Und meine Tante spürte das und ich wurde immer unruhiger. Und dann hat er zu einem heiligen Moment eingeladen. Wir sollten die Hand heben, wenn wir Jesus annehmen wollten. Und ich habe da gar nicht dran gedacht. Hatte viel zu viel Schiss. Und meine Tante hat meinen Arm genommen und hat ihn hochgehalten. Und ich wieder runtergezogen, wieder hochgehalten. Ich sage, du bist dran, sagt sie, du bist dran, du bist reif. Sie hatte 100% recht. Aber ich wollte das selber entscheiden und nicht von anderen. Also Leute, lasst euch von niemandem zu irgendetwas zwingen. Entscheidet euch selber. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mein Onkel war auch Christ, aber kein Vorbild. Also in jeder Beziehung, beziehungsmäßig, erziehungsmäßig, Sexualität, ich könnte noch lang fahren. Er war ein Chaot auf Gottes Erden, wirklich. Also der Mann, da kann man sich alles Mögliche abgucken, was nicht gut ist. Aber dieser Mann, dafür werde ich ihm bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Der hat gesagt, Hilmar, wollen wir nicht jetzt hier unter vier Augen zu Jesus gehen? Und dann haben wir, weiß ich noch wie heute, in der Küche an zwei Küchenstühlen niedergekniet. Und dann habe ich ein ganz einfaches Gebet gesprochen. Herr Jesus, komm in mein Herz. Und seit diesem Ereignis geschah Folgendes mit mir. Einmal, ich hatte eine Liebe zu Menschen. Egal, wer mir da begegnete, ich hätte mich am liebsten zu jeder Oma auf die Parkbank gesetzt und hätte gesagt, Gott hat dich lieb. Ich hatte eine Liebe zu den Menschen. Ich drehte mich nicht nur um mich. Plötzlich hatte ich andere Menschen im Blick. Mit 12 Jahren. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich liebe Menschen und ich wünsche ihnen, dass sie eine Begegnung haben mit Gott und mit ihm leben und mit ihm die Ewigkeit verbringen werden. Und als ich ihn eingeladen habe, da wusste ich von diesem Moment an und daran brauchte ich bis heute nie mehr zweifeln, dass ich ein Kind Gottes bin und bleibe. Morgen werde ich dazu noch mal etwas mehr sagen und euch auch noch mal die Möglichkeit geben zu reflektieren, wenn ihr da Probleme habt, dass man Gewissheit hat, ich bin und bleibe ein Kind Gottes, nicht nur ein vages Ahnen. Und dann kommt etwas in unser Leben und dann zerbricht unser vages Ahnen sehr, sehr schnell. Ich habe Klarheit über die Frage seit meinem 12. Lebensjahr, was ist, wenn der Totengräber kommt? Soll er kommen? Auch ich mag ihn nicht, liebe Freunde, keine Sorge, ich bin kein Masochist. Aber ich weiß, er wird nur meinen Körper beerdigen. Ich selber bin bei Jesus. Ich lebe in Geborgenheit. Und es tut mir leid, wenn ich sterbe für meine Familie, weil sie den Vater verlieren oder den Ehemann oder wie auch immer. Aber ich muss ihnen nicht leid tun. Und das weiß meine ganze Familie, dass ich mich auf diesen Tag freue. Ich gehe zu Jesus und die Bibel sagt, in dieser neuen Welt, da gibt es keinen Krieg mehr, keine Krankheit mehr, kein Geschrei mehr, keine Vergewaltigung, kein Missbrauch mehr, keine Beziehungskrasche, keine Einsamkeit, die uns zerreißt, kein Stand, Ehestand oder Singlestand oder Witwenstand, der an uns nagt und der uns in diesem Leben fordert. All das gibt es nicht mehr, keine Tränen mehr. Und dann geht die Bibel noch weiter, ich habe zu viel, und sie sagt, dann kommt Gott. Und dann zieht er sein großes Herrentaschentuch aus der Tasche, müsste man nachlesen, Offenbarung 21, und er wird abwischen alle unsere Tränen, alle Tränen, die wir in unserem Leben uns ins Kissen geheult haben, wird der allmächtige Gott, unser Papa im Himmel, uns abwischen. Ich kann mich begeistern für dieses Bild. Er wird, keine Träne geht an ihm vorbei. Nichts ist ihm gleichgültig. Und er wird euch trösten, bis in alle Ewigkeit. Und das ist ein wunderbares Ziel. Und das ist das Ziel auch meines Lebens. Und ich wünsche euch, dass ihr auch dieses Vertrauen in Gott annimmt. Wir werden mit Jesus ewig, ewig leben. Wie wird das aussehen, wenn die Toten auferstehen? Einmal muss man wissen, Jesus ist gekreuzigt und worden, begraben und von den Toten auferstanden, weil er keine eigene Schuld hat. Und die Bibel sagt, in alle, die ihm vertrauen, er ist die Auferstehung, alle, die ihm vertrauen, die werden mit ihm für immer leben. Alle in seiner Nachfolge, jeder bekommt diese Einladung und dieses Geschenk. So wie Christus auferstanden ist, die Bibel sagt, als Erster, so werden alle die auferstehen, die ihm vertrauen. Und Paulus schreibt dann, der Apostel Paulus, im 1. Korintherbrief, und ich lese uns das mal vor, weil es sehr bedeutsam ist. So könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich, ewig. Was begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Stimmt. Fehlerhaft. Was aufersteht, lässt Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. Begraben wird unser irdischer Leib, aber auferstehen werden wir mit einem Leib, der von göttlichem Leben erfüllt ist, ein Ewigkeitsleib. Denn wenn es einen sterblichen Leib gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen. Jetzt haben wir einen natürlichen irdischen Leib, dann aber gibt uns Gott einen unvergänglichen Leib, der von seinem Geist erfüllt ist. Und jetzt kommt's. Dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben, schon hunderte Jahre vor dem Kommen Jesu. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist nun dein Schrecken? Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr heute in eurem Kopf und in eurem Herzen euch entscheidet, den Tod als Schrecken wegzuschicken und Jesus das Leben anzunehmen. Und er wird es durch seinen Geist in euch schenken, dass der Tod nicht mehr der Schrecken ist, sondern dass Freude darüber kommt, dass wir leben dürfen und dass wir in der Vollendung bei Gott leben dürfen und das heute schon wissen dürfen. Ich lade dich herzlich dazu ein. Stell mal deine Fragen und deine Zweifel mal einen Augenblick hinten an und frag dich, ob du nicht auch mit diesem Jesus leben willst. Jesus sagt, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es, Kapitel 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Liebe Freunde, der Unterschied zwischen den Politikern, die heute das sagen und morgen das sagen, und alles ist so ein bisschen, naja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Aber Jesus sagt, heute, wenn ich zu euch rede, dann verstockt euch nicht, sondern dann greift zu. Heute. Ich kann euch nur für heute einladen. Wenn ihr morgen früh wiederkommt und noch leben solltet, sonst könnt ihr ja nicht wiederkommen, dann kann ich euch morgen wieder für heute einladen. Aber heute kann ich euch nur für heute einladen. Das sagt die Bibel so. Gott ist kein geschwätziges Weib. Er redet zu jedem Menschen so deutlich, dass du genau weißt, ich bin jetzt gemeint. Ich darf zu Jesus gehen. Ich darf dieses Angebot annehmen. Und dann verstehst du das. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und wenn du merkst, ja, das ist jetzt ein Angebot für mich, das wünsche ich mir so sehr. Ich möchte Jesus haben, der mir den Schrecken des Todes nimmt und der mir die Vorfreude auf die Ewigkeit nimmt, auch wenn wir hier nicht depressiv leben müssen und das Leben genießen dürfen. Das dürfen wir ganz sicher. Aber das Schönste, das kommt noch. Das sagt die Bibel sehr, sehr deutlich. Entschuldigung, habe ich jetzt gerade was verpasst? Ja, ich habe was verpasst. Einen Moment, ich muss nochmal zurückgehen. Wenn du Jesus annimmst, dann kommst du ja heute schon in Kontakt mit dem Vater im Himmel. Und zwar, ich sage wörtlich, heute, in dem Moment, wo wir glauben, beginnen zu glauben, haben wir einen Papa im Himmel. Und dann kannst du einen Check machen. Bei ihm finden wir Geborgenheit, Ruhe, Sicherheit und die Gewissheit, endlich zu Hause angenommen zu sein. Ist das dein Glaube? Kannst du den so beschreiben? Ja, mein Glaube an Christus gibt mir Geborgenheit, Frieden, anderes Wort für Ruhe, Sicherheit, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Ja, ich weiß, ich bin schon ein Kind im Hause des Vaters. Meine Suche kann aufhören. Dann weißt du, was ich meine, wenn ich von Glauben an Christus spreche. Und dieser Jesus lädt uns ein, alle, die an mich glauben, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Mehr geht nicht. Aber er kann uns auch nur einladen. Er kann uns nicht zwingen. Er wird uns niemals gewaltsam zum Glauben führen. Das kann er nicht. Warum? Weil unsere Antwort zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, das ist die Antwort der Liebe, auf seine Liebe. Liebe kann man nicht erzwingen. Gott möchte, dass wir ihn lieben und Liebe kann man weder Menschen können Liebe von einem anderen erzwingen. Oh, wenn das ginge, das hätte ich in meinem Leben schon ein paar Mal gewollt, dass andere mich doch lieben, Mädchen, die mich aber nicht liebten, nur ich sie, war ein bisschen einseitig. Und ich lade euch ein, diese Entscheidung für Jesus zu treffen, in zweifacher Hinsicht. Einmal, wenn du noch sagst, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe das noch nie auf den Punkt gebracht. Ich bin noch nie zu Gott gegangen und habe gesagt, jetzt will ich diese Entscheidung treffen. Dann hast du diese göttliche Garantie, alle werden ein Kind Gottes werden. Gott verspricht es dir. Sei herzlich eingeladen. Die Karten liegen auf euren Tischen. Du kannst das zu Hause tun und vielleicht morgen oder in den nächsten Tagen dem Pastor sagen, ich habe dieses Gebet gebetet. Ganz ehrlich, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Aber Glaube ist immer öffentliche Sache. Ohne zu sagen, ja, ich habe diesen Schritt getan, bringt dir das herzlich wenig. Das spielt sich nicht nur in deinem Herzen ab. Und deswegen laden wir bei solchen Veranstaltungen dazu ein, das hier zu tun. Während jetzt die Band, ich bitte euch schon nach vorne, gleich wieder ein Lied spielen wird. Und während dieses Liedes bitte ich euch einfach hier nach vorne zu kommen. Und damit zu bekunden, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte den kennenlernen, der über den Tod hinaus lebt und der mein Leben in die Ewigkeit hineinbringt. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, ich habe meine Entscheidung getroffen vor vielen Jahren, aber mein Herz brennt nicht mehr für Jesus. Ich bin eigentlich ein schlaffer Hänger geworden. dann nimm diese zweite Karte, die auf dem Tisch liegt, diese Hingabekarte und schreib da rein, ich möchte ab heute Jesus ganz treu dienen und nachfolgen. Schreib es da rein, macht ein Datum drauf, legt es in eure Bibel und überlasst Gott mal, was er in eurem Leben verändern will. Gebt ihm euer Leben ganz hin. Halbe Sachen taugen bei Gott nichts. Und ich sagte es gestern Abend schon, die lange Bank, die ist bekanntlich vom Teufel. Und es gibt diese Mächte um Gott herum, die negativen, die gottfeindlichen Mächte. Gibt ja nicht nur Engel. Wenn es Engel gibt, an die glauben die allermeisten, dann gibt es auch die gefallenen Engel nach der Bibel, die Dämonen, die unreinen Geister. Und die sagen, nee, hat doch alles noch Zeit. Und Gott sagt, nein. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Ich lese uns ein Gedicht von Wolfgang Kraska. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt. Ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht nur eines von beiden. Da muss man sich für oder wider entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt diesen heiligen Moment haben dürfen. Du stehst hier und du wartest auf jeden Einzelnen. Du möchtest, dass wir dir bedingungslos vertrauen. Herr, und wir haben Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil wir das gar nicht kennen, dir, dem wunderbaren, heiligen, liebenden Gott, bedingungslos zu vertrauen. Aber danke, dass du größer bist und mächtiger. Und darum schenke du uns den Mut, uns ganz auf deine Seite zu stellen. Im Namen Jesu. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied und ich werde mich hier vorne hinstellen. Und ich lade euch ein, zu mir nach vorne zu kommen und damit zu bekunden, ich möchte mein Leben Jesus heute anvertrauen, für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du schon Christ bist, ich möchte mein Leben ihm neu weihen und ihm neu mit neuer Freude dienen. Diese beiden Möglichkeiten biete ich euch heute in diesem Moment an. Euch aufzustehen, ich möchte euch den Segen unseres Gottes zusprechen. Es segne euch Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem ihr lebt. Es segne euch Jesus Christus, der Sohn. Er sei der Weg, auf dem ihr geht. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er sei das Licht, das euch in alle Wahrheit bringt. Amen.